Weihnachten oder Heiligabend das Geburtsfest eines kleinen Kindes, das in ärmliche Verhältnisse hineingeboren wird. Und trotzdem lesen wir in der Weihnachtsgeschichte, wie all diese Menschen kommen und dieses Kindlein anbeten. Ist eigentlich speziell. Menschen kommen und verneigen sich vor einem neugeborenen Kind. Sie bringen ihm Geschenke, sie jubeln zu seiner Ehre. Es beginnt mit den Engeln auf dem Felde, dann kommen die Hirten zu diesem Kind, beten es an. Später haben wir im Tempel die Hanna und den Simeon, die sich von Herzen freuen über dieses Kind, Gott preisen über diesem Kind. Und noch später haben wir die Weisen aus dem Morgenland. Und interessant ist ja, dass diese Weisen aus dem Morgenland kommen und diesem Kind Geschenke bringen als dem König. Sie haben ihn als einen König, als den mächtigsten König erkannt. All das macht ja nur Sinn, wenn wir uns bewusst machen, wer dieses Kind ist. Dass in diesem Kind der verheißene Erlöser, der Sohn Gottes, ja der Messias in diese Welt kam. Dass er der künftige, der versprochene König ist. Ich möchte heute einen Bibeltext in den Mittelpunkt stellen, der sich zwar um Jesus Christus dreht, aber nicht um das Kind Jesus Christus, sondern ein Text, welcher sich um den erhobenen König der Herrlichkeit dreht. Es geht um einen Psalm, der Jesus als den Herrn der Herrlichkeit verehrt. Das ist der 24. Psalm, ein Psalm, welcher den wahren Gott, seine Allmacht und seine Weltherrschaft in den Mittelpunkt stellt. Ich denke, es ist angemessen für eine Weihnachtsfeier, uns bewusst zu machen, wer dieser Jesus ist, der einzige und wahre König. Man geht davon aus, dass David diesen Psalm 24 für jenen Tag geschrieben hat, als er damals die Bundeslade nach Jerusalem holen ließ und sie auf den Zionsberg brachte. Wofür dieser Psalm danach noch gebraucht wurde, weiß man nicht so genau, aber man weiß, dass im jüdischen Gottesdienst, respektive in der jüdischen Tradition, dieser Psalm immer am ersten Tag der Woche gesungen wurde. Ich möchte diesen Psalm vorlesen, Psalm 24. Von David, ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt. Und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn, Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig zum Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der Herr, der König der Herrlichkeit, einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. David steigt in diesem Psalm ein mit einem Machtanspruch Gottes. Gott wird hier als Herr bezeichnet in diesem ersten Vers. Gott wird immer dort als Herr bezeichnet, wenn im Grundtext, also im hebräischen Text, das Wort Jahwe steht. Jahwe ist ja der Eigenname Gottes, so wie sich Gott seinem Volk offenbart hat. Ich bin, der ich bin. In der jüdisch-griechischen Übersetzung, man nennt sie Septuaginta, dort wurde dieses Wort mit Kyrios übersetzt. Und das bedeutet ebenso viel wie Herr. Damit man den Namen Gottes nicht auszusprechen braucht. Aus Ehrfurcht vor Gott wurde dieser Name Jahwe nie ausgesprochen. Und darum auch als Herr übersetzt. Das ist eigentlich eine Art Titel für Gott. Der Herr. Und damit wir in den deutschen Übersetzungen erkennen, wo das hebräische Wort Jahwe zugrunde liegt, ist das in der Regel in Großbuchstaben geschrieben. Dass wir wissen, dass dort Gott mit seinem eigenen Namen wiedergegeben ist. Und so steht in diesem ersten Vers, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. David stellt eine Behauptung zu Beginn und sagt, alles, die ganze Erde gehört Gott. Die ganze Erde und alles, was darin ist, gehört Gott. Genauso alles Leben auf dieser Erde, es gehört Gott. Und er begründet es mit Vers 2, denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt. Und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Das ist die Begründung. Er hat diese Erde geschaffen. Er hat das Leben geschaffen und er erhält diese Welt. Darum gehört sie ihm. Darum gehört ihm auch alles Leben. Er hat das Besitzrecht. Er hat das Festland über dem Wasser gegründet. Wir kennen diese Geschichte aus 1. Mose 11, die Sintflut, wo Gott bewiesen hat, wie schnell, dass er dieses Gleichgewicht durcheinander geraten lassen könnte. Und er hat verheißen, dass er es nicht mehr tun wird. Er hat die Erde, das Festland über dem Wasser gegründet. Gott ist einerseits der Schöpfer und andererseits der Erhalter dieser Mächte, dieser Gleichgewichte. Die Erde besteht, weil Gott über ihr wacht. Und die logische Schlussfolgerung des Psalmisten ist, darum gehört sie Gott. Und darum gehört alles Leben Gott. Das heißt nicht, dass jedes Geschöpf diesen Besitzanspruch Gottes bejahen würde. Ich glaube, viele Menschen würden dem widersprechen. Natürlich gehöre ich Gott nicht. Und es bedeutet auch nicht, dass Gott jeden Tag diesen Herrschaftsanspruch geltend machen würde. Aber aus biblischer Sicht ist das die Begründung, wieso das alles Gott gehört. Und ich weiß nicht, ob jeder Einzelne hier heute Morgen einverstanden ist damit, wenn man behauptet, du gehörst Gott. Aber im Grundsatz gehörst du Gott, ob ein Mensch will oder nicht. Gott lässt dem Menschen zwar die Wahl zu entscheiden, ob er sich zu Gott stellen möchte oder sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber aus biblischer Sicht ist klar, der Mensch ist Gottes Eigentum. Nun, wenn wir hier von Gott sprechen, der die Welt geschaffen hat und sie erhält, welches Bild haben wir da vor Augen? Ich habe gemerkt, dass ich in der Regel in meinem inneren Bild so Gott den Vater vor Augen habe. Nicht als alten, gebrechlichen Mann, das nicht, aber es ist für mich so Gott der Vater, der die Welt geschaffen hat. Aber schauen wir ins Neue Testament, so wird uns dort Jesus Christus als derjenige vorgestellt, der an der Schöpfung der Welt maßgeblich beteiligt war. Ich weiß nicht, ob wir uns das bewusst sind. Wenn wir zum Beispiel in 1. Kolosser 16 bis 17 lesen, denn durch ihn, und das bezieht sich hier vom Kontext her auf Jesus Christus, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Ich finde das einen gewaltigen Text im Hinblick auf Jesus. Jesus Christus ist letztendlich dieser Herr, der im Psalm 24 angebetet wird. Jesus Christus war an der Schöpfung beteiligt. Er ist Schöpfer. Alles besteht in ihm und wird in ihm erhalten. Er ist Gott, er ist Schöpfer, Er ist Eigentümer. Und wir verstehen hier, warum dieser 24. Psalm zu Recht als messianischer Psalm verstanden wird. Warum wir ihn auch im Hinblick auf Jesus verstehen müssen. Jesus Christus ist dieser Herr. Und wir möchten hier eine erste Pause einlegen und diesen Herrn der Schöpfung, den Erhalter dieser Erde anbeten mit zwei Liedern. Lasst uns aufstehen dazu. Ich habe vorher aufgezeigt, dieses Wort Herr, dieser Begriff Herr als Titel für Gott. Und nun können wir uns fragen, warum haben die Christen im Neuen Testament begonnen, Jesus Herrn zu nennen? Sie haben erkannt, wer dieser Christus ist und haben den Gottestitel auf Jesus bezogen. Angesichts dieser Größe Gottes als Schöpfer und Erhalter dieser Welt, angesichts seiner Macht, stellt David hier nun eine Frage in den Raum, eine elementare Frage. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Es ist eigentlich die logische Frage. Wer hat das Recht, sich diesem großen Gott zu nähern? Wenn er hier von Berg spricht, dann ist der Zionsberg gemeint. Der Ort, den Gott als seine Wohnstätte auserkoren hat. Dort stand die Stiftshütte bis und mit zur Zeit Salomos und Salomo baute ihm dann dort den Tempel. Das war der Ort, wo Gott wohnte. Also erst unter David kam der Wohnort dorthin, vorher stand die Stiftshütte natürlich in Silo. Wer darf zu diesem Wohnort, zum Tempelberg Gottes hinaufgehen? Und diese Frage nimmt diese ernste Problematik der Sündhaftigkeit des Menschen auf. Wie sollte sich ein sündiger Mensch diesem heiligen Gott nähern dürfen? Wir haben auf der einen Seite diesen Gott heilig, mächtig, absolut herrlich, allmächtig, absolut gerecht, der Schöpfergott. Und auf der anderen Seite haben wir den Menschen, der als Geschöpf Gottes es verpasst hat, diesen Gott zu ehren, zu verherrlichen, der hochmütig wurde, der in Sünde gefallen ist. Wie sollte sich dieser Mensch diesem herrlichen Gott nahen dürfen? Im Römerbrief lesen wir davon in Kapitel 3, dass der Mensch, dass im Menschen drin nichts mehr von dieser Herrlichkeit Gottes zu finden ist, die notwendig wäre, um diesem herrlichen Gott zu begegnen. Das geht nicht mehr zusammen. Der Mensch ist zwar Gottes Eigentum, ja, das heißt aber nicht, dass er sich dieser Größe, dieser Macht Gottes stellen könnte, ohne dabei zu vergehen. Und darum wirft David diese Frage auf. Wer darf sich diesem Gott nähern? Und die Antwort von ihm lautet dann in Vers 4, jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. David bezieht sich hier auf zwei Ebenen des Menschseins, die rein sein müssen. Auf der einen Seite das Herz, frei von Schuld, ein reines Herz, die Gesinnungsebene. Menschen, die eine reine Gesinnung haben. Ein Herz, das nicht auf Lüge oder andere Bosheiten aus ist. Und die zweite Ebene ist die Verhaltensebene. Hände, die frei von Schuld sind. Es geht ums Verhalten, dass sich das reine Herz in einem reinen Verhalten beweist und zeigt. Menschen, die nicht biblisch gesprochen sündigen, die nicht gegen Gottes Zielabsicht für dieses Leben verstoßen. Reine Gesinnung, reine Handlungen. Und wenn wir nun diese Messlatte ansetzen, wer darf sich dann noch diesem Gott nahen? Gibt es denn überhaupt einen Mensch, der diese Voraussetzungen erfüllt? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann erkennen wir, es gibt keinen Mensch, der eine durchaus reine Gesinnung hat und der jeden Moment seines Lebens rein gehandelt hat. Jeder hat da irgendwo versagt, egal wie religiös oder fromm er daherkommt. Selbst die Pharisäer, das war eine Gattung von Menschen, eine Gattung von frommen Persönlichkeiten zur Zeit Jesu. Und denen war es wirklich ein Anliegen, Gott wohlgefällig zu leben. Und haben darum so viele kleine Gesetze, die über das Gesetz Gottes hinausgingen, geschaffen, um zu wissen, wie kann ich mich verhalten, um Gott zu gefallen. Und selbst diesen Pharisäern wirft Jesus vor, dass ihre Religiosität zur Schau gestellt sei, aber im Innern es nicht stimmt. So sagt er zum Beispiel in Matthäus 23 zu ihnen: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheiten aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Selbst die Pharisäer, die religiöse Elite der damaligen Gesellschaft, wird von Jesus verurteilt. Wie viel mehr gilt denn das genauso für jeden Menschen dieser Welt? Kein einziger Mensch kann vor Gott bestehen. Auch wenn wir noch so gut zu leben versuchen, und vielleicht trifft das in dieser Weihnachtszeit ja noch umso mehr zu. Man hat umso mehr gespendet in dieser Zeit. Es ist die Zeit der Liebe. Man gibt sich Mühe, mit jedem auszukommen und nett zu sein, sogar mit der Schwiegermutter oder dem Schwiegervater oder den Menschen, die sonst etwas schwierig für mich sind. Und man geht sogar zum Gottesdienst am 24. am Morgen. Vielleicht ist es der einzige oder einer der wenigen Kirchenbesuche im Jahr. Zumindest da gehe ich in die Nähe Gottes. Aber gemäß unserem Psalm braucht es mehr als ein Mensch, dass ein Mensch sich Gott nähern darf. Ein reines Herz und ein reines Verhalten. Und da muss man sich fragen, wie geht das nun? Wie kommt denn ein Mensch zu diesem reinen Herzen, zu diesem reinen Verhalten? Alttestamentlich gesprochen konnte sich der gläubige Israelit nur durch wiederholte Opferhandlungen diese Reinheit nicht erarbeiten, aber zusprechen lassen. Durch diese Opfer, die er darbrachte, konnte er sich reinigen lassen und erhielt zumindest zeitweise diese Reinheit, um sich Gott nähern zu dürfen. Neutestamentlich gesprochen braucht es nur noch ein einziges Opfer. Und das ist das Opfer, was wir ja bereits im Blick haben, im Hinblick auf Karfreitag und Ostern. Das letzte, alleingültige Opfer von Jesus Christus. Und wer dieses Opfer für sich in Anspruch nimmt, dem wird diese Reinheit zugesprochen, sagt das Neue Testament. Und wer dieses Opfer nicht annimmt, dem wird diese Reinheit nicht zugesprochen. Mit anderen Worten, nur wer mit Christus unterwegs ist, der kann diese Bedingung aus Psalm 24 erfüllen. Ganz einfach ausgedrückt, diese Reinheit, wir können sie nicht selbst leisten, wir können sie nicht erarbeiten, wir können sie nicht kaufen. Wir müssen sie uns schenken lassen. Und daher kommen ja auch so für die heutige Gesellschaft schwierige Aussagen von Jesus. Wenn er zum Beispiel sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist unerhört in den heutigen Ohren. Dieser Absolutheitsanspruch, wie kann er sich erdreisten, sich selbst als einzigen Weg darzustellen? Aber genau das ist der Grund, weil er das einzige Opfer ist, das eine Möglichkeit öffnet, zu Gott zu kommen, diese Reinheit zu erlangen. Klingt im ersten Moment vielleicht hochmütig, bei genauer Betrachtung absolut logisch. Jesus ist der Vermittler des Heils, Vermittler der Reinheit, der Gerechtigkeit. Und genau darum feiern wir ja Weihnachten, weil das für uns ein so großes Geschenk ist, dass dieser Messias kam, um uns letztendlich Reinheit zu geben. Der Grund, weshalb ein Mensch sich Gott nähern kann heute, liegt in der Krippe. Im Stall, als armes und verletzliches Kind. Und wenn wir das jetzt mal durchdenken vom Blick des Psalm 24, klingt das irgendwie paradox. Ein Mensch kann sich Gott nicht nähern, aber Gott offenbart sich nun in Gestalt eines Menschen, als Jesus Christus, der genau dazu gekommen ist, dass wir uns Gott nähern dürfen. Und diesem Christus als Mensch erschienen dürfen und können wir uns nähern, ohne dass wir vergehen würden. Und erhalten so Zugang auch zum Vater, zum Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Und das geschieht dann, wenn wir uns Gott nähern. Dieser Mensch, er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Diesem Menschen, der sich Gott nähert, wird Segen verheißen. Und wie sieht dieser Segen genau aus? Meine Übersetzung hier, Neue Genfer Übersetzung, ist für mich nicht ganz optimal übersetzt, darum wechsle ich für diesen Vers zu Luther. Dieser Mensch wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Wir haben hier einen typischen Parallelismus. Für alle, die im ersten Bibelabend waren zu den Psalmen, die wissen noch, was das ist. Das ist eine hebräische Dichtkunst, Stilform aus der Dichtkunst. Wir haben hier zwei Satzteile, die sich gegenseitig ergänzen, genauer ausführen. Sie erhellen sich gegenseitig. Dieser Mensch wird Segen von Gott erfahren. Und wie sieht dieser Segen aus? Es ist der Empfang von Gerechtigkeit. Es ist der Segen der Gerechtigkeit, die jene Menschen empfangen, die sich Gott nähern. Und Gerechtigkeit ist hier das Schlüsselwort. Und genau das hat mir gefehlt in der NGÜ. Aber bei Luther finden wir es und in vielen anderen Übersetzungen auch. Wer nicht im geistlichen Sinn gerecht ist, der kann keine Beziehung zu Gott haben, haben wir vorher gerade gesagt. Gerecht sein vor Gott heißt rein sein, rein in Gesinnung und in Tat. Gerechtigkeit im geistlichen Sinne können wir uns nicht erarbeiten, haben wir vorher gesagt. Und nun lesen wir davon, dass nur der, der gerecht ist, der rein ist, zu Gott kommen kann und der wird dann Gerechtigkeit empfangen. Das ist also eine Zwickmühle, wo der Mensch drin steckt. Nur wenn er gerecht ist, kann er zu Gott kommen, aber nur wer zu Gott kommt, empfängt Gerechtigkeit. Es ist ein Kreislauf, der undurchbrechbar ist für uns Menschen. Und hier kommt jetzt eben dieser Christus rein. Ihm dürfen wir uns nahen und er schenkt uns diese Reinheit, diese Gerechtigkeit. Und so dürfen wir uns Gott nahen. Und so sind wir in diesem Kreislauf plötzlich drin. Wir sind rein, durch Christus rein, gerecht gesprochen, dürfen uns Gott nahen. Und was geschieht dort? Wir dürfen Segen empfangen, was Gerechtigkeit ist. Und so schließt David diesen ersten Teil des Psalms mit Vers 6 ab. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. David charakterisiert die Menschen, die Gott nahe kommen, mit drei Begrifflichkeiten. Es sind erstens die Menschen, die nach ihm, nach Gott fragen. Sie haben ein Anliegen danach, was will Gott für mich? Was interessiert Gott? Sie fragen nach ihm. Er charakterisiert sie als Menschen, die die Nähe Gottes suchen. Sie haben eine Sehnsucht nach Gott. Sie kommen zu ihm. Und er bezeichnet sie als die rechten Nachkommen Jakobs. Nicht dem Fleisch nach, aber eingepfropft in den Ölbaum Israel. Die wahren Nachkommen Jakobs, jene, die Gott in Geist und Wahrheit anbeten, so wie sich Gott das von jedem Nachkommen Jakobs wünschte. Und darum sind wir von der Gesinnung her Nachkommen Jakobs, wenn wir uns Gott nähern. Und interessanterweise wechselt David hier im mittleren Teil in die direkte Rede. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Er symbolisiert damit diese Nähe, die Menschen bekommen, die sich Gott nähern. Sie sind mit Gott per Du. Sie ist nicht mehr ein ferner, unbekannter Gott, sondern es ist plötzlich eine Beziehung da zu diesem Gott. Und so endet dieser erste Teil des Psalmes mit diesen zwei Schrägstrichen. Und wer am letzten Bibelabend, letzten Dienstag dabei war, der weiß noch, was diese bedeuten. Das steht für das Wörtchen Selah, das nicht ausgesprochen wird. Und das so viel bedeutet wie, es ist sinnvoll, hier innezuhalten. Nachzudenken darüber, was man gehört hat. Es zu verinnerlichen. Und wir wollen hier auch innehalten. Mit Vers 7 ändert sich letztlich der Stil des Psalmes grundlegend. Er geht plötzlich über in seinen Schlusspunkt, in eine Schlussfanfare, ein ehrerbietender Triumphzug. Vers 7, tut euch auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wir finden hier die typisch bildhafte Sprache zu den Psalmen, die es überhaupt nicht komisch findet, zu Gegenständen zu sprechen oder Gegenstände sprechen zu lassen. Wir müssen das Bild vor Augen haben, wie nun diese Bundeslade, dieser feierliche Zug nach Jerusalem kommt. Die Bundeslade steht vor dem Tor, dem Stadttor Jerusalems oder vielleicht bereits vor dem Tempeltor. Dieser Herr braucht Platz. Wie will er durch diese kleinen, schmächtigen Tore eingehen? Und Stadttore sind ja nicht gerade klein. Und wer schon mal Bilder des Tempels gesehen hat, das war ein riesiges Eingangstor. Und nun kommt der Ruf dieses Triumphzuges, macht euch größer, ihr Tore. Hier will der König der Herrlichkeit einziehen. Und nun kommt die Rückfrage dieser Tore, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Sie stellen sich auf naiv, sie stellen sich auf dumm, im Sinne von, wir lassen doch nicht jeden Dahergelaufenen hier rein. Gebt uns zuerst einmal Rechenschaft. Wer ist denn dieser Typ, der hier einziehen will? Natürlich eine rhetorische Frage. Der erste Teil des Psalms hat ja bereits erklärt, es geht um den Schöpfer. Es geht, wie gesagt, um diesen König der Herrlichkeit. Aber man will ja diesen Ruhm Gottes groß machen. Man will es bewusst machen, jedem einzelnen Bewohner von Jerusalem. Und so kommt diese Rückfrage und zugleich auch die Antwort. Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Es ist der Herr, Jahwe, der Gott Israels, in Erinnerung an seine gewaltigen Taten. Wir müssen uns diese Zeit vorstellen, in der David gelebt hat. All diese Kriege, Jahrhunderte zuvor die Landnahme im Lande Kanaan. Es ist ein mächtiger Gott, der an der Seite Israels gekämpft hat und ihnen den Sieg geschenkt hat. Er wird als mächtiger Kriegsherr gepriesen. Der Kriegsherr, der triumphiert hat. Und wenn wir hier die messianische Komponente wieder berücksichtigen, dann sind diese Verse eine Erhebung von Jesus Christus, der einen gewaltigen Sieg errungen hat. Ungefähr 30 Jahre später, wo er triumphiert hat über Sünde, Tod und Teufel. Auch Jesus ist ein mächtiger Kriegsherr, der hier einziehen will. Und so erfolgt ein zweiter Aufruf an diese Tore. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Und auch hier fragen sie wieder zurück, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und es endet im Höhepunkt, in der zweiten Antwort und dem Schlusspunkt dieses Psalmes, der allmächtige Herr, Jahwe, er ist der König der Herrlichkeit. Er ist es, der hier einziehen will, in seinen Besitz, in seinen Wohnort. Nun befinden wir uns nicht mehr zur Zeit des Königs Davids. Wir leben 3000 Jahre später. Und wir können uns fragen, welche Relevanz hat dieser Psalm denn für uns heute? Es hat begonnen natürlich mit dieser Herausforderung, alles gehört Gott, die ganze Welt und jedes Leben darin. Und es endet mit dem Aufruf, der allmächtige Herr will einziehen. Ja, wo will er einziehen? Im Kontext von Weihnachten dürfen wir uns vor Augen halten, Jesus Christus ist dieser Herr der Herrlichkeit und er will in diese Welt einziehen, respektive er ist in diese Welt eingezogen, nicht mit einem Triumphzug. Und dennoch ging ihm ein Engelchor voraus, der ihn präsentierte, der ihn groß machte. Und wir sind heute da und stehen mit der Anforderung konfrontiert, dass Jesus in unserem Leben ganz persönlich einziehen möchte. Benedikt Peters, vielleicht ist er den einen oder anderen bekannt als Theologe, er schreibt im Hinblick auf diese Tore hier, es sind zunächst die Herzenspforten. Er will in das Leben der Seinigen einziehen, um als König zu herrschen. Um diese Frage geht es, um diesen Aufruf geht es an uns. immer wieder neu. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, um es klassisch auszudrücken. Sind wir bereit, unsere Herzenstüren diesem Kind zu öffnen? So wie es die Hirten taten, wie es die drei Weisen, oder man weiß die Zahl nicht, aber wie es die Weisen aus dem Morgenland taten, wie es Hanna tat, wie es Simeon tat. An Weihnachten kam dieser König der Herrlichkeit als schwaches, hilfloses Kind, als einer von uns. Gott wurde einer von uns. Er kam nicht mit Gewalt, um sich sein Eigentum zu holen, sondern er kam als einer, der uns überzeugen möchte. Friedevoll, als Friedefürst, der uns ein Angebot zu machen hat. Es ist der herrliche König. Sind wir bereit, ihm unsere Herzenspforten zu öffnen oder nicht? Das darf und muss jeder für sich selbst beantworten zum Schluss.